Im Jahr 1850 schrieb die Zeitung Britannica Review, dass in Europa eine Wassermanie ausgebrochen sei. Eine Begeisterung für Abwasserkanäle und Pumpstationen hätte Intellektuelle, Politiker, ja sogar Könige erfasst. Denn in dieser Zeit entstanden gigantische Abwassersysteme in vielen europäischen Großstädten. Im Ausbau der Wasserinfrastruktur wurde damals eine notwendige Modernisierungsmaßnahme, aber auch ein Zeichen des Fortschritts und der Zivilisation gesehen, sagt der Münchner Historiker Professor Franz Josef Brüggemeier.
Denn europaweit herrschten damals in den Städten erschreckende Zustände. Auf den Gassen, Straßen und Plätzen häuften sich der Mist auf Stellen, Exkremente von Menschen und Tieren und andere Unrat, der in Flüssen und Seen gelangte und diese massiv verseuchte, Krankheiten verursachte, oft sogar Seuchen, darunter immer wieder die Cholera, die vereinzelt Tausende von Toten forderte.
London war damals die führende Weltmetropole, deren gut funktionierendes Abwassersystem als Vorbild für andere Städte wie etwa Paris und Hamburg diente. Der deutsche Schriftsteller Theodor Fontane schrieb bei einem Besuch in der englischen Hauptstadt:
Jedes Londoner Haus hat bis in seine zweite und dritte Etage hinauf den unschätzbaren Vorteil eines nie mangelnden Wasserstroms, der ihm nach Gefallen aus Dutzenden von Rohren entgegenströmt. Alles schmutzige Wasser fließt sofort wieder ab und ergießt sich in eine tief gelegene Kloake, deren Hauptkanäle mit der Themse in Verbindung stehen.
Die Londoner Wasserkraftwerke und Kanalisationen wurden um 1850 jedoch nicht nur rein funktional gebaut. Sie waren auch repräsentative Bauwerke, die mit reichen Verzierungen ausgeschmückt waren. Die Pumpstation Abbey Mills zum Beispiel wurde in ihrem Inneren so prunkvoll ausgestaltet, dass sie heute noch an einen orientalischen Palast erinnert. Und die Pumpräder darin wurden als Zeichen des Stolzes auf die technische Errungenschaft sogar nach den Mitgliedern des Königshauses benannt. Die Eröffnungsfeier der Londoner Kanalisation wurde schließlich ein gesellschaftliches Ereignis ersten Ranges. Die unterirdischen Räume wurden mit farbigen Lichtern ausgeleuchtet und die vornehmen Gäste unternahmen in Booten Besichtigungsfahrten durch die Abwassertunnel. In anderen europäischen Städten war es ganz ähnlich.
Die Ästhetik dieser Tunnel, dieser Kanalisation beeindruckte so sehr, dass sie rasch zu Attraktionen wurden. Besonders in Paris, beginnend mit der großen Ausstellung von 1867, kurz darauf hieß es in einem Reiseführer für Paris, diejenigen, die schon alles gesehen haben, sagen, dass die Kanalisation vielleicht der schönste Anblick in der ganzen Welt sind. Besuche der Kanalisation gehörten in den kommenden Jahrzehnten in Paris zu den großen Attraktionen und wurden aufwendig inszeniert.
Auch in Deutschland wurden die Abwasserkanäle gefeiert. So gab es beispielsweise in der Kölner Kanalisation einen 5 Meter hohen Kronleuchtersaal, den man Kaiser Wilhelm II. Bei der Einweihung stolz präsentierte. Die Kanalisation beschränkte sich aber nicht nur auf ihren technischen Aspekt, sagt Professor Brüggemeier. Sie bedeutete auch die Rückeroberung eines Raums, der den Stadtbürgern davor eher unzugänglich gewesen war und der als Schlupfloch für Diebe und Schmuggler galt. Diesen verborgenen, doch zugleich öffentlichen Raum versuchte man nun zu bändigen, zu beherrschen. Außerdem waren die Abwasserkanäle Großprojekte der neu entstehenden bürgerlichen Gesellschaft in den Städten, die dadurch ihre Leistungsfähigkeit beweisen konnte.
Den Beteiligten war klar, dass sie enorme Projekte planten, die hohe Risiken bargen und dass sie mit ihren Projekten Neuland betraten. Die zuständigen Ingenieure haben deshalb vor allem bei den ersten Vorhaben in Paris und London jahrelange Studien betrieben. Das heißt, sie mussten erstmal jahrelang, wenn man so will, die Grundlagen legen. Sie untersuchten die Gefälle, Beschaffenheit der Böden, erstellten Karten, debattierten über alle möglichen Varianten und Alternativen und mussten, anders formuliert, erst einmal verstehen, wie die natürlichen Verhältnisse waren, mit denen sie arbeiten mussten.
Neben all der Faszination gab es damals aber auch Kritik an den Kanalisationssystemen. Vor allem flussabwärts gelegene Dörfer in der Umgebung der großen Städte hatten oft nichts zu lachen, weil die Abwässer der Städter oft bei ihnen angespült wurden. Dadurch entstanden Streitigkeiten, die oft erst durch die neuen Technologien nach dem Zweiten Weltkrieg im wahrsten Sinne des Wortes bereinigt werden konnten. Ein weiterer Streitpunkt war die Frage, ob durch die Kanalisationen wertvoller Dünger verloren gehe.
Immer schon, sozusagen seitdem eigentlich Menschen Landwirtschaft betreiben, dienten die Exkremente von Tieren und Menschen dazu, Felder zu düngen. Diese Gewohnheit bestand auch noch in den rasch wachsenden Städten. Selbst in den großen Städten wie Paris und London waren in den 1830er, 40er Jahren sehr, sehr viele Personen damit beschäftigt, doch in irgendeiner Form die Exkremente zu sammeln, irgendwie abzufahren mit Fässern, mit Wagen. Ich will nicht von Berufsgruppen sprechen, aber Hunderte und Tausende von Personen waren damit beschäftigt.
Der berühmte Chemiker Justus Liebig warnte, dass aufgrund der Kanalisationen ein wichtiger Dünger auf den Feldern fehlen werde. Durch die Beseitigung der Exkremente werde ein Raubbau an der Natur betrieben, der zu Missernten und Hungersnöten in ganz Europa führen werde, prophezeite Liebig. Dieses Schreckensszenario trat dann glücklicherweise doch nicht ein. Stattdessen wurden die Kanalisationsnetze zu Meilensteinen von Wissenschaft und Technik. Sie verkörpern bis heute den Fortschritt und die Aufbruchstimmung in den entstehenden Zivilgesellschaften ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.